Siehst du diese Uhr? Diese Uhr kostet mehr als dein Auto. Ich habe letztes Jahr 970.000 Dollar verdient. Wie viel hast du verdient? Siehst du, Kumpel, das ist es, was ich bin und du bist nichts. Netter Kerl, das ist mir scheißegal. Ein guter Vater? Fick dich, geh nach Hause und spiel mit deinen Kindern. Du denkst, das ist Missbrauch? Du magst es nicht? Dann hau ab.
Ja, und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast heute. Unser Podcast heute hat das Thema destruktive Führung und ihre gesundheitlichen Folgen. Genau, wir werden heute auf die Fragen eingehen, welche Zusammenhänge es zwischen destruktiver Führung und Gesundheit von Mitarbeitern und Führungskräften gibt, wie sich solch ein Führungsverhalten von Seiten der Führungskräfte vermeiden lässt und was Mitarbeiter konkret tun können, wenn sie bemerken, dass ihre Führungskraft destruktiv führt. Und ja, ich würde sagen, bevor wir inhaltlich in die Materie einsteigen, können wir uns ja alle mal kurz vorstellen. Tara, du hast gerade so einen guten Anfang gemacht. Vielleicht magst du anfangen, dich vorzustellen.
Hi, grüßt euch alle zusammen. Mein Name ist Tara Faramasi. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin zum Thema Führung und dessen Gesundheit.
Hi, ich bin Christina. Ich bin die Kollegin von Tara. Wir forschen zusammen an dem Thema und teilen einfach eine sehr große Leidenschaft für das Thema. Werdet ihr vielleicht heute auch merken. Und der letzte Gast heute bei uns?
Genau, ich bin der Tim Römer. Ich bin ein externer Mitarbeiter, bin aber auch in der Forschung dabei und habe dann spezielles Augenmerk auf Abusive Supervision gelegt. Dazu später dann noch mehr.
Sehr schön, jetzt haben wir uns ja alle vorgestellt, dann können wir auch thematisch eigentlich durchstarten. Doch bevor wir richtig in die Materie reingehen, fängt man ja so wie oft auch mit einer Definition an, damit wir einfach alle auf demselben Stand sind, auf demselben Stand der Dinge. Und vorab, es ist allgemein einfach schwierig, eine Definition von Führung im Allgemeinen zu finden, da es eben sehr, sehr viele Definitionen gibt und diese auch sehr subjektiv sind. Aber meine Arbeit, die sich jetzt auf Schins und Schilling 2012 fokussiert hat, die schaut sich eben destruktive Führung an, nicht destruktives Führungsverhalten. Es ist wichtig, dass man hier einen Unterschied macht. Und ich würde jetzt einfach mal eine Definition vorlesen und die ist von Jupil 2006, nämlich ein Prozess, bei dem die Aktivitäten, Erfahrungen und oder Beziehungen eines Individuums oder der Mitglieder einer Gruppe über einen längeren Zeitraum hinweg wiederholt von ihrem Vorgesetzten in einer Weise beeinflusst werden, die als feindselig und oder hinderlich empfunden wird. Und hier gibt es noch ein paar wichtige Merkmale, nämlich es geht einmal um Beeinflussen, das ist sozusagen das Herzstück jeder Führungsdefinition. Ganz wichtig, die Führungskraft, der Vorgesetzte, denn ohne diese Person gibt es ja gar keine destruktive Führung. Auf der anderen Seite muss diese Feindseligkeit wahrgenommen werden von den Mitarbeitern. Wenn diese nicht wahrgenommen wird, dann gibt es per se, per Definition auch gar keine destruktive Führung. Und was auch sehr wichtig ist, die muss sich wiederholen und über einen längeren Zeitraum andauern. Sprich, wenn mein Chef einen schlechten Tag hatte, heißt es nicht, dass mein Chef eine destruktive Führungskraft ist. Es ist eben nur, wenn es länger andauernd und wiederholt ist. Und destruktive Führung kann sich an ein Individuum selbst richten oder an eine Gruppe generell.
Ja, hast du sehr schön zusammengefasst. Genau, das war ja jetzt eine sehr breite Definition von der Führung. Genau, ich beschäftige mich sehr gerne in der Forschung auch mit dem Thema Abusive Supervision. Das ist ein Teil von destruktiver Führung. Und Abusive Supervision kann man auf Deutsch übersetzen mit den Worten missbräuchliches Führungsverhalten. Das heißt, es ist die Wahrnehmung des anhaltenden Engagements einer Führungskraft in feindlichen Verhaltensweisen, die können verbal oder nonverbal sein, mit Ausnahme von Körperkontakt. Genau, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig.
Genau, weil das ist der Unterschied zur destruktiven Führung allgemein, denn wir beziehen hier die körperliche Auseinandersetzung bzw. die körperliche Gewalt mit ein, auch wenn diese per se in Organisationen sehr selten vorkommt.
Genau, und dann habe ich auch nochmal in meinen Unterlagen gestöbert aus meiner Studienzeit, da habe ich nochmal in der Vorlesung vom Dieter Zapf geschaut und der hat auch nochmal Abusive Supervision da vorgestellt und der hat beschrieben, dass eben Abusive Supervision nicht nur nicht mitarbeiterorientiert ist. Das heißt, es ist nicht nur kein positives Sozialverhalten gegenüber Mitarbeitern, sondern es repräsentiert eben auch noch ein ausgesprochen negatives Sozialverhalten gegenüber Mitarbeitern. Und das sind so Aspekte wie eine öffentliche Kritik an Mitarbeitern, laute Wutausbrüche oder ein rücksichtsloses Verhalten. Und es wird auch oft im Zusammenhang von Abusive Supervision mit mit tyrannischer Führung argumentiert, ja. Und das beinhaltet das Runtermachen von Mitarbeitern und wenig Rücksichtsnahme, ja.
Christina, erklär uns doch mal, was sind so die Prävalenzen und Kosten destruktiver Führung?
Ja, sehr gerne, Tara. Es lässt sich ja immer die Frage stellen, warum ist es denn überhaupt relevant für uns? Und hier gibt es auf jeden Fall eine sehr hohe praktische Relevanz, denn die Prävalenzen reichen von 11-33%, dass ein Mitarbeiter von irgendeinem Typus von destruktiver Führung betroffen ist. Und das hat natürlich schwerwiegende Effekte auf die Mitarbeiter. Dazu kommen wir natürlich später. Da könnt ihr schon mal gespannt drauf sein. Aber ich habe euch jetzt ein paar Zahlen mitgebracht. Nämlich in den Niederlanden gab es eine Studie von Hubert und van Beethoven. Und die fanden mit ihrer Studie heraus, dass ca. 11% aller Mitarbeiter von destruktiver Führung betroffen sind. Aber auch in Norwegen hat man ein paar Zahlen gefunden. Nämlich hier sind sogar ein Drittel der Mitarbeiter, die davon berichten, öfter von irgendeiner Art von destruktiver Führung in den letzten 6 Monaten betroffen zu sein. Aber auch in den USA ist destruktive Führung leider verbreitet, nämlich hier mit stolzen 13,6% berichtete Tepper. Und das lässt sich auch auf die Kosten übertragen, nämlich destruktive Führung bringt jährlich Kosten von 23,8 Milliarden Dollar. Und diese Kosten entstehen dann zum Beispiel durch Fehlzeiten, Fluktuation oder auch durch den Leistungsabfall. Und ja, ich glaube, Tim, du kennst dich da auch noch ein bisschen aus.
Genau, ich habe auch noch ein, zwei Zahlen dazu mitgebracht, auch von dem Herrn Tepper, der da ja sehr viel zu forscht, zum Thema Abuse Supervision. Abuse Supervision ist eben ein Phänomen, das sich negativ auf eine beträchtliche Anzahl von Organisationen und deren Mitarbeitern auswirkt. Und ja, es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass zwischen 10-16% der amerikanischen Arbeitnehmer regelmäßig unter Abuse Supervision leiden. Das bestätigt auch nochmal deine Argumente, die du gerade genannt hast.
Ich habe dazu auch noch ein paar interessante Quelle, die auch darauf hinweist, die nach Wittmann 2017 erforscht wurde. Und zwar ist ein möglicher Grund für einen Arbeitsplatzwechsel oft ein besserer Vorgesetzter. Also das ist sozusagen die Hoffnung, die sich die Mitarbeitenden daraus bilden. Und das sind ganze 76% der Befragten, die sich das eben von einem Wechsel versprechen. Also unglaublich.
Ja, da sieht man auch wieder, wir haben eine sehr hohe Prävalenz von destruktiver Führung und es gibt eben viele Mitarbeiter, die dadurch eben auch das Unternehmen verlassen würden. Und deswegen wollen wir uns heute auch mit diesem Thema beschäftigen.
Genau.
Genau, dann kann man sich ja als nächstes erstmal fragen, wie wird denn die destruktive Führung oder Abuse Supervision überhaupt gemessen? Also wie kann man denn feststellen, ob ein Mitarbeiter davon betroffen ist? Und dazu haben wir einen Fragebogen mitgebracht von Tepper. Und ja, Tara, dann würde ich dich einfach mal fragen, du bist ja auch Arbeitnehmerin.
Ja, richtig.
Wie oft ist es denn in letzter Zeit bei dir vorgekommen, dass dir dein Vorgesetzter gesagt hat, dass du inkompetent bist?
Also nach dieser 5-stufigen Skala würde ich sagen, es wäre so ungefähr bei der Stufe 3. Also etwas mehr als die Hälfte würde ich schon einschätzen.
Mhm. Ja, dann scheinst du ja auch etwas davon betroffen zu sein. Christina, wie sieht es denn bei dir aus? Jetzt vielleicht mal mit einem anderen Item von Tepper. Wie oft sagt denn dein Vorgesetzter oder wie oft macht dich denn dein Vorgesetzter vor anderen Kollegen runter?
Oh, da muss ich glücklicherweise sagen, dass das noch nie vorgekommen ist. Also da würde ich auf der Skala eine 1 ankreuzen, zum Glück.
Wow, das ist ja unglaublich.
Ja.
Genau, ja.
Und du, Tim? Was würdest du sagen? Wie oft lügt dich deine Führungskraft an? Oder also, wie oft kommt es vor?
Ja, also ich kann da von Glück reden. Also meine Führungskraft lügt mich nie an, würde ich jetzt mal behaupten.
Du denkst es zumindest.
Von daher würde ich sagen, dass ich nicht so von Abuse Supervision betroffen bin. Genau, das waren jetzt ein paar Items von dem Fragebogen von Tepper. Damit kann man eben messen, wie sehr die Mitarbeiter von Abuse Supervision betroffen sind. Die Tara hat es schon gesagt, das ist eine 5-stufige Likert-Skala. Und wir haben euch diesen Fragebogen auch mitgebracht. Den könnt ihr gerne nach dem Podcast bearbeiten. Da haben wir euch eine PDF-Datei zum Podcast angehängt. Dann könnt ihr mal gucken, wie ihr selber davon betroffen seid. So, nachdem wir jetzt geklärt haben, wie man destruktive Führung überhaupt misst, wollte ich dich mal fragen, Christina, du hast dich da ja sehr viel mit beschäftigt. Welche Zusammenhänge bestehen denn zwischen destruktiver Führung und der Gesundheit von Mitarbeitern?
Ja, also ich glaube, es liegt sehr nahe, dass es einige negative Konsequenzen gibt. Es ist natürlich kein schönes Konstrukt. Und hier wieder, ich fokussiere mich auf die Arbeit von Schöns und Schilling aus 2012. Sie haben einige Effekte gefunden, jetzt Effekte auf Organisationsebene, wie zum Beispiel der stärkste Effekt war jetzt, dass die Einstellung gegenüber der Führungskraft sich drastisch verändert hat, beziehungsweise dass diese negativ wurde. Wenn meine Führungskraft destruktiv war, hatte ich natürlich eine negative Einstellung, aber auch meine Jobzufriedenheit ist nicht so gut weggekommen, sage ich jetzt mal. Die ist natürlich dann auch runtergegangen. Und was dafür aber hochgegangen ist, ist die Kündigungsabsicht. Also Leute, die eben eine destruktive Führungskraft haben, haben dann natürlich auch nicht mehr so eine große Lust, dann da weiter zu arbeiten. Und das passt eigentlich ganz gut zu Taras Zahl am Anfang, ne? Ja, genau. Dass ca. 80% der Leute sich mit einem Wechsel eine bessere Führungskraft erhoffen, einmal, dass sie davon sozusagen wegkommen. Das sind so die Kosten für die Organisation. Aber natürlich, was uns noch mehr interessiert, sind die Kosten für das Individuum selbst, für den Menschen. Wir sind ja Psychologen, wir interessieren uns ja hier für die Menschen. Und da zeigt es sich halt, dass destruktive Führung sogar noch Effekte hat, die sich vom Arbeitskontext loslösen. Sprich, es überträgt sich auf mein Privatleben, auf mein Wohlbefinden. Und da konnten die Autoren eben zeigen, dass meine negative Affektivität zunimmt, dass mein Wohlbefinden abnimmt, dass meine Selbstbewertung auch darunter leidet, zum Beispiel mein Selbstwert. Wenn ich eine destruktive Führungskraft habe, kann mein Selbstwert leider dadurch leiden, aber auch meine individuelle Leistung nimmt ab. Und auf der anderen Seite hat Tepper auch 2000 herausgefunden, dass es negative Zusammenhänge zur Depression, Angst und emotionaler Erschöpfung gibt. Aber Tim, ich glaube, du hast da auch ein paar interessante Ergebnisse zu berichten.
Genau, da wollte ich auch nochmal ergänzen zu dem Tepper 2000. Die Quelle habe ich nämlich auch gelesen. Genau, das hast du gerade schon richtig gesagt. Also Abuse of Supervision korreliert positiv mit Depression, positiv mit Angst und Abuse of Supervision korreliert auch stark negativ mit der Arbeitszufriedenheit. Das hast du auch schon in einer anderen Studie herausgestellt. Und eben auch stark negativ mit der Lebenszufriedenheit. Außerdem hat Tepper 2000 herausgefunden, das hast du eben auch schon angesprochen, dass Abuse of Supervision auch positiv mit dem Work-to-Family-Konflikt korreliert. Das heißt, die Vereinbarkeit, also Work-to-Family-Konflikt bedeutet, dass ein Konflikt zwischen Arbeit und Familie auftritt, wenn die Belastungen aus dem beruflichen und dem familiären Bereich nicht miteinander vereinbar sind, ja, was dann eben dazu führt, dass die Teilnahme an der familiären Rolle durch die Teilnahme an der beruflichen Rolle erschwert wird. Und wenn ich jetzt auf der Arbeit viel destruktive Führung erlebe, kann sich das eben negativ auf das Privatleben auswirken.
Sag mal, Tim, warum kann eigentlich der Chef eine Belastung darstellen? Also was ist hier so die theoretische Herleitung?
Genau, also einerseits gibt es in der Theorie die Annahme, dass die Führungskraft eben den Stress abpuffern kann, aber die Führungskraft kann eben auch eine signifikante Stressquelle für den Mitarbeiter sein. So ist es ja zum Beispiel so, dass bei Abuse of Supervision es vorkommen kann, oder es ein Teil davon ist, dass der Mitarbeiter ständig beschimpft wird. Und das kann dann zum Beispiel die psychischen Ressourcen des Mitarbeiters belasten und als eine potenzielle Bedrohung für die eigene Person empfunden werden. Ja? Und außerdem ist es als Mitarbeiter eben auch so, dass es eben eine ständige Unvorhersehbarkeit ist. Wie wird sich denn die Führungskraft heute mir gegenüber verhalten? Wird sie sich wieder mir gegenüber negativ äußern? Wird sie mich wieder anschreien? Und das kann dann eben dazu so einer Unsicherheit führen. Genau.
Und das Schöne an Meta-Analysen ist ja, dass man einige schöne Ergebnisse bekommt. Was sind denn so Ergebnisse, die du uns berichten würdest?
Genau, also ich habe mich mit der Meta-Analyse von Harms und Kollegen beschäftigt aus dem Jahr 2017. Da ging es um das Thema Leadership and Stress. Und die Meta-Analyse hat die Beziehung zwischen drei Führungsstilen und dem Stress und Burnout von Mitarbeitern untersucht. Und genau, wir werden uns eben jetzt auf den Führungsstil Abuse of Supervision konzentrieren, denn es geht ja heute um destruktive Führung. Bevor ich vielleicht erkläre, welchen Einfluss es auf den Stress von Mitarbeitern hat, vielleicht nochmal eine kurze Definition, was Stress überhaupt ist. Stress bezieht sich einfach auf die physiologische und oder psychologische Erregung, die auftritt, wenn eine Person eine Bedrohung für etwas wahrnimmt, das für sie von Wert ist. Und diese Bedrohung dann eben nicht mit entsprechenden Ressourcen begegnen kann. Ja? Mhm. Und am Arbeitsplatz treten eben typischerweise zwei Formen von Stress auf. Einmal Arbeitsstress und zwischenmenschlicher Stress. Und dieser zwischenmenschliche Stress entsteht, wenn man eben in Konflikt mit anderen ist oder das Gefühl hat, die Anforderungen oder Erwartungen anderer erfüllen zu müssen. Und das genau ist ja dann bei der Führungskraft der Fall. Genau. Außerdem ist es ja so, dass wir alle, glaube ich, wissen, dass ein moderates Stressniveau ja eigentlich ganz gut ist, um uns zu aktivieren. Aber ein Stress über einen längeren Zeitraum kann eben zu physischen und psychischen Schäden von Mitarbeitern führen. Und Situationen, in denen Personen eben längere Zeit Stress ausgesetzt sind, kann dann auch zu einem Burnout kommen.
Und das passt auch eigentlich ganz gut zu unserer Anfangsdefinition, denn da ging es ja auch darum, dass destruktive Führung auf jeden Fall wiederholend und auch über einen längeren Zeitraum stattfinden muss.
Genau, ja. Das heißt eben, wenn der Stress eben zunimmt, dann muss der Einzelne eben zunehmend psychologische Ressourcen einsetzen, um die negativen Auswirkungen zu bekämpfen. Aber irgendwann sind die Ressourcen dann erschöpft, ja. Und dann ist man eben nicht mehr in der Lage, die Arbeit zu bewältigen. Das sind so die extremen Formen von Stress. Mhm. Genau. Und ja, dann würde ich jetzt noch ein bisschen auf die Ergebnisse der Meta-Analyse eingehen.
Ja, erzähl mal, Tim.
Genau. Genau, also die Hypothese der Forscher war eben, dass ein höheres Maß an Abusive Supervision, also das ist ja eine Form von destruktiver Führung, in positivem Zusammenhang mit einem höheren Maß an Stress und Burnout steht bei Mitarbeitern. Und das wurde eben so begründet, dass auf der Grundlage der Conservation of Resources Theorie, dass man eben davon dann ausgeht, dass die Ressourcen eben dann erschöpft sind. Und was tatsächlich eben auch dann gefunden wurde, ist, dass Abusive Supervision einen positiven Zusammenhang mit höheren berichteten Niveaus von Mitarbeiterstress aufwies. Da hatten wir eine Korrelation von Punkt 5,5 gefunden, mit Mitarbeiter-Burnout, Korrelation von Punkt 3 und jeder der Facetten von Mitarbeiter-Burnout. Also Burnout besteht ja aus Depersonalisierung, da gab es eine Korrelation von Punkt 5,5, dann emotionale Erschöpfung, da gab es eine Korrelation von Punkt 3,5 und eben dieser verringerten persönlichen Leistung. Und da gab es eine Korrelation von Punkt 4,8. Genau, ja. Wenn ihr das jetzt so hört, die Ergebnisse, was würdet ihr dazu sagen?
Oh wow, Tim, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Also ich hätte echt nicht gedacht, dass Abusive Supervision so eine starke Auswirkung hat eben. Und darüber bin ich sehr, sehr überrascht. Richtig, Christina,
ja, du auch, ne? Einfach, was eine Person sozusagen mit dir anstellen kann.
Ja,
Wahnsinn. Eine Person auf der Arbeit. Weißt du, Tim, ich muss jetzt nochmal an den Anfang denken, denn da hieß es ja, dass das Verhalten wiederholend auftreten muss über einen längeren Zeitraum. Wenn jetzt mein Chef einmal einen schlechten Tag hatte und mal seine Aggression an mir rausgelassen hat, das zählt ja nicht zu destruktiver Führung, aber hat es trotzdem einen Einfluss auf die Mitarbeiter?
Ja, das ist gut, dass du das nochmal ansprichst, Christina. Auch da habe ich nochmal in der alten Vorlesung von Professor Zapf nachgeschaut und er hatte da eine Studie von Baumeister Bratzlawski und Voss aus dem Jahr 2001 vorgestellt, die heißt Bad is Stronger than Good. Und da geht es darum, dass das negative Sozialverhalten der Führungskraft, dass man das nicht gleichsetzen kann mit der Abwesenheit von positivem Sozialverhalten. Ja? Das heißt, das negative Sozialverhalten der Führungskraft hat eben gravierendere Auswirkungen als die Abwesenheit von positivem Sozialverhalten. Im Umkehrschluss heißt es, negatives Sozialverhalten der Führungskraft ist eben wesentlich nachhaltiger als positives Sozialverhalten. Das heißt, wenn ich jetzt die Führungskraft bin und ich lobe dich öfter mal über mehrere Wochen, Monate, dann hat es natürlich einen positiven Einfluss auf dich. Mhm. Aber wenn ich jetzt einmal total ausraste und dir total schwere Vorwürfe mache, dann kann so eine Kränkung oder ein unbedachter Vorwurf eben monatelang korrektes Vorgesetztenverhalten mit einem Schlag zunichte machen. Also das kann sich wirklich bei einem Mitarbeiter stark ins Gedächtnis einbrennen. Genau, und das will eben diese Studie Bad is Stronger than Good eben hervorheben. Das heißt, auch wenn die destruktive Führung eben ein Konstrukt ist, was eben langfristig angedacht ist, kann auch schon ein Ausraster an einem einzelnen Tag eben schon einen Effekt auf den Mitarbeiter haben.
Ja. Ja, das macht Sinn. Also das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Wenn mein Absolut. Chef mich jetzt morgen richtig fertig machen würde, ich glaube, das werde ich niemals vergessen.
Ja, ja. Da würde ich auch am liebsten wechseln, glaube ich.
Das erklärt auch wie die anderen 80%
der Leute. Ja, ganz genau. Ja, das erklärt.
Genau, ja, ich kenne das auch. Also ich werde bei der Arbeit Also meistens bin ich eigentlich zufrieden auf der Arbeit und die Kollegen sind sehr nett zu mir, loben mich, aber es kommt halt auch mal vor, dass man dann mal kritisiert wird. Und bei mir persönlich ist es auch so, dass ich mich da ja schon eher an die Kritikpunkte erinnern kann oder wenn man mal angeschrien wird, als an die Dinge, die täglich passieren, wo man dann gelobt wird und sagt, gute Arbeit, das ist dann etwas, was dann mehr heraussticht, wenn man eben so stark kritisiert wird.
Was eigentlich schade ist, aber nun mal so ist, ne?
Also Tim, du hast uns ja echt eine sehr ausführliche Datengrundlage hier für die Mitarbeiter präsentiert. Natürlich sind es ja nicht nur die Mitarbeiter, die hier irgendwie im Gespräch sind, sondern man hat ja auf der anderen Seite auch die Führungskraft. Wie geht es denn der Führungskraft damit? Tara, du hast ja hier deinen Forschungspunkt bzw. den Fokus in der Forschung gelegt. Erzähl uns doch mal bitte was.
Ganz genau, Christina, so sieht es nämlich aus. Ich schaue nämlich genau auf die Führungskraft per se und gar nicht so wirklich auf den Mitarbeitenden, denn auch die Führungskräfte leiden eben gegebenenfalls sehr stark unter negativer Führung. Wie das Ganze aussieht, das versuche ich euch jetzt einmal aufzuschlüsseln. Also, worum geht es denn? Wir schauen hierbei auf Kalusa und Kollegen nach dem Paper 2020. Die haben nämlich eine Meta-Analyse gestartet, bei denen geschaut wurde, wie das Wohlbefinden sich eben auf die Führungskräfte auswirkt. Da haben wir Also, Forscher unterscheiden zwischen positivem Wohlbefinden. Was sagt es denn so aus? Also, wir beinhalten hier sowas wie Freude oder Engagement bei der Arbeit, aber auch natürlich das negative Wohlbefinden, was sowas wie Burnout oder Stress beinhalten kann. Was zeigt sich denn dabei? Wir haben da was ganz Interessantes gefunden, und zwar die sogenannte Affektsymmetrie. Was besagt die denn? Also das bedeutet ganz einfach gesagt, wenn positive oder negative Emotionen mit positiven oder negativen Bewertungen einer Situation oder Person übereinstimmen. Das besagt wiederum, dass konstruktive Führung stärker mit dem positiven Erleben korreliert. Also fühlst du dich gut, dann führst du auch besser. Währenddessen aber destruktive Führung besonders stark mit dem negativen Erleben zusammenhängt. Also geht es mir nicht gut, auch im Allgemeinen oder auf der Arbeit, führe ich automatisch dann auch nicht so gut.
Okay, das war jetzt etwas komplex, deswegen eine Nachfrage an dich, Tara. Bedeutet es im Umkehrschluss, dass ein gutes Gefühl eher mit gutem Führen zusammenhängt und ein schlechtes Gefühl dann mit schlechtem Führen noch stärker sozusagen durchkommt?
Ja, ganz genau. Also es ist praktisch so, dass die negative Seite da einen viel heftigeren Einfluss hat, wenn man so sagen möchte.
Gab es aber auch Unterschiede in den verschiedenen konstruktiven Führungsstilen?
Ja, absolut, Christina. Das gab es. Und zwar wurden folgende Führungsstile in der Meta-Analyse eben von Kalusa und Kollegen 2020 verglichen. Wir haben da einmal die rein aufgabenorientierte, also was bedeutet das? Die Konzentration auf eben die Tasks, sagen wir es mal kurz. Sowie aber auch die beziehungsorientierte Führung, also wie sehr unterstütze ich als Führungskraft die Mitarbeiter oder wie sehr kümmere ich mich um sie. Und einmal die veränderungsorientierte Führung, also wie beispielsweise, vielleicht ist es euch ein Begriff, die transformationale Führung. Das ist also etwas, was inspiriert.
Und welcher Führungsstil zeigt denn jetzt den stärksten positiven Zusammenhang mit dem Wohlbefinden? Weil das sind ja jetzt einige, die du vorgestellt hast.
Ganz genau. Da ist natürlich erstmal, denkt man sich, okay, so eine aufgabenorientierte Führung, die könnte bestimmt jetzt so ganz so ein absolutes Wohlbefinden bei der Führungskraft hervorbringen. Was aber im Vergleich zu den anderen beiden zeigt, dass es gar nicht so ganz ist, denn veränderungs- und beziehungsorientierte Stile zeigen einen viel stärkeren positiven Zusammenhang mit dem Wohlbefinden der Führungskraft, stärker als die rein aufgabenorientierte Führung.
Und was sagt das jetzt aus?
Das sagt aus, laut den Daten der Studie nach Kalusa und Kollegen, dass umfänglich aus, dass mit destruktiver Führung und der Gesundheit von Führungskräften bestätigt wird, dass das Konzentrieren auf die reinen Tasks weniger gut ist für das Wohlbefinden, als beispielsweise einen Wandel oder Beziehungen zu pflegen zwischenmenschlich.
Okay.
So, dann machen wir noch mal weiter mit den zwei Arten schlechter Führung und ihrer Auswirkungen. Denn die Forschung unterscheidet hierbei zwischen zwei Hauptarten destruktiver Führung. Wir haben einmal die aktiven destruktive Führung. Was besagt das denn überhaupt? Also das ist, wenn Chefs sich bewusst unfair, beleidigend oder autoritär verhalten, zum Beispiel durch missbräuchliche Aufsicht. Also stell dir einmal vor, ein Chef brüllt den Mitarbeitenden an oder drangsaliert sie sogar, was ja noch viel heftiger wäre. Das ist für die Führungskraft selbst besonders schädlich, was man vielleicht im ersten Moment gar nicht denkt, weil der Fokus ja oft auf den Mitarbeitenden liegt. Dennoch ist es aber so und es geht sogar richtig an die eigene Substanz, weil dieses aggressive Verhalten viel Energie und auch vor allem Selbstkontrolle kostet.
Hätte ich jetzt gar nicht gedacht eigentlich. Ich dachte, denen geht es danach besser, so wenn ja. die irgendwie ihren Stress freilassen.
Ja, das denkt man ja immer so, ne? Wenn man so autoritäre Führung, aggressive Führung, das vielleicht irgendwie so zur Persönlichkeit hört, die fühlen sich nur so gut. Ja. Das sind so Hitzköpfe, Heißköpfe,
genau
sagt
so.
Man immer.
Ja, so assoziiert man das, ganz genau. Ja. Dabei seht ihr, es ist überhaupt nicht so nachgewiesen jetzt hier.
Aber genau, sind vielleicht gar keine schlechten Menschen, sondern die fühlen sich einfach nur schlecht.
Ganz genau, vielleicht auch nur kurzfristig schlecht. Also das wissen wir ja gar nicht. Deswegen darf man nicht zu schnell urteilen.
Aber das machen wir Psychologen ja auch nicht. Deswegen sind wir auch hier.
Das ist es. Wir hinterfragen natürlich das Ganze immer.
Genau.
Dann haben wir doch auch noch die andere Seite, und zwar die passive Führung. Also das ist, wenn Chefs sich einfach nicht kümmern. Vielleicht habt ihr mal sowas gehört wie den laissez-faire Führungsstil. Was sagt er denn aus? Es ist sowas wie, sich einfach für nichts entscheiden zu wollen.
Oder einfach mal laufen lassen.
Genau, einfach laufen lassen.
Ist mir egal, was die Mitarbeiter machen.
Genau, so ist das. Ganz zurückzulehnen und gar nicht so wirklich zu achten darauf, was man denn jetzt eigentlich als nächstes zu machen hat. Auch wenn es nicht aktiv böse ist, ist diese mangelnde Unterstützung und Fürsorge für die Mitarbeiter wirklich ebenfalls sehr negativ. Und hat auch eine negative Wirkung auf das Wohlbefinden der Führungskraft selbst. Also haben wir da beides. Einmal negativ für den Mitarbeiter als auch für die Führungskraft.
Genau, vielleicht passt dazu auch noch ganz gut, dass Führungskräfte eben häufig berichten, dass sie unter erheblichem Stress stehen. Das stand auch in der Meta-Analyse drin. Das Center for Creative Leadership berichtet, dass 88% der Führungskräfte angeben, dass die Arbeit die Hauptquelle für Stress in ihrem Leben ist. Warum? Wie kommt es dazu? Und zwar ist es eben so, als Führungskraft besteht eben die Notwendigkeit, einen vorbildlichen Ruf aufrechtzuerhalten, damit die Mitarbeiter ihren Entscheidungen vertrauen. Und das kann eben die eigenen psychologischen Ressourcen als Führungskraft stark beanspruchen und dann mit der Zeit zu emotionaler Erschöpfung und schlechteren Leistungen führen. Und das ist ja genau das, was du gesagt hast, gerade Tara, dass eben... Ja. Viele Führungskräfte, die eben destruktive Führung zeigen, eben unter Stress leiden und eben ein geringeres Wohlbefinden eben aufweisen. Genau, deswegen wurde auch hier geschlussfolgert in der Meta-Analyse, dass Personen bzw. Führungskräfte, deren psychologische Ressourcen belastet oder erschöpft sind, oft eben gar nicht in der Lage sind, ein positives Führungsverhalten zu zeigen und eben dann eher dazu neigen, sich gegenüber ihren Mitarbeitern destruktiv zu verhalten. Und da kommt mir jetzt so spontan in den Kopf, dass das ja auch so ein bisschen so vielleicht eine Emotionsregulation sein kann. Ja?
Richtig.
Wenn ich so stark gestresst bin, dann muss ich es ja vielleicht einfach irgendwo rauslassen.
Ganz genau. So kann es wirklich gut erklärt werden. Also wie haben wir es dann weiterhin noch mit den Führungskräften? Also ein Augenmerk weiterhin auf Sie. Worunter leidet eigentlich die Führungskraft per se? Also es geht hier einfach um negative Gefühle, denn destruktive Führung hängt viel stärker mit negativen Gefühlen und den Zuständen bei den Chefs selbst zusammen. Also mit Stress beispielsweise, Ärger, Burnout oder Depression sogar, als mit positiven Gefühlen wie Zufriedenheit oder Freude. Und kurzfristige und allgemeine Auswirkungen könnten interessanterweise bei der destruktiven Führung eher mit dem kurzfristigen Unwohlsein verbunden sein. Also das bedeutet sowas wie, wenn man einen schlechten Tag hat mit einer negativen Interaktion, das kann zu sofortigen negativen Emotionen oder sogar einem Rückgang des Wohlbefindens führen. Und dieser Stress, der ist dann halt auch, der dann oft überschwappt in das allgemeine Leben der Führungskräfte, also sowas wie ins Privatleben, innerhalb der Familie. Das bedeutet also, es beeinflusst nicht nur, wie es ihnen bei der Arbeit geht, sondern interessanterweise auch, wie sie sich insgesamt fühlen.
Die nehmen es also mit nach Hause.
So ist das. Also außerhalb des Jobs wird es sie immer noch begleiten.
Ja, und vielleicht als Ergänzung noch dazu, wurde auch hier gefunden in einer Studie von Scully et al. Von 1994, dass eine schlechtere Unternehmensleistung, also wenn es zum Beispiel eine Krise gibt in einem Unternehmen, mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Strongman-Verhaltensweisen von Führungskräften korreliert ist und eben mit einer Abnahme von Verhaltensweisen, die mit einer positiven Entwicklung von Mitarbeitern verbunden sind. Das heißt, es eben auch dazu kommen kann, wenn ein Unternehmen in der Krise ist, der Stress eben steigt, dass die Führungskraft eben versucht, eben so diese Strongman-Verhaltensweise zu zeigen, um eben zu zeigen, ich bin noch stabil, ich bin noch da, ich kann das Unternehmen noch am Laufen halten und dadurch eben so solche destruktiven Verhaltensweisen dann gezeigt werden.
Ja, das macht ja echt Sinn, warum es eigentlich entstigmatisiert werden müsste, so dass man eben Stress auch als Führungskraft bewusst ansprechen kann, ne? Dass es eben nicht dazu kommt, dass man diesen Strongman-Status irgendwie beibehält, sondern dass man Dinge offen anspricht.
Ja, aber dazu muss man ja nochmal sagen, Tara, da haben wir ja wieder dieses Henne-Ei-Problem. Magst du das vielleicht nochmal erklären?
Ja, also das Ding ist halt, was beeinflusst hier eigentlich was so? Also man geht ja in der Forschung aus, dass dieser Zusammenhang in beide Richtungen wirkt. Auch wenn die meisten Studien das nicht so ganz direkt beweisen können, gibt es aber tatsächlich theoretische Annahmen. Welche sind das? Also wir haben einmal die Annahme, wenn es der Führungskraft in Bezug jetzt also auf die Gesundheit mit den Führungskräften, wenn es der Führungskraft schlecht geht, verhält sie sich destruktiver. Also stell dir mal vor, eine Führungskraft ist ohnehin schon gestresst. Ja, sie ist überlastet oder ihr fehlen die nötigen inneren Ressourcen, nennen wir das mal, und die Selbstbeherrschung. Dann ist es viel wahrscheinlicher, dass sie sich destruktiv verhält. Eigentlich logisch, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ein bisschen wie so ein leerer Akku. Also man ist schneller gereizt und kann sich weniger zusammenreißen. Dann andersrum wieder haben wir das destruktive Verhalten, was die Führungskraft müde und unglücklich macht. Ja? Also andersrum umgekehrt gesehen, kostet es auch viel Energie und Selbstkontrolle, sich als Führungskraft eben schlecht zu verhalten oder negative Situationen zu erleben. Das kann die Führungskräfte regelrecht wirklich auslaugen und ihr Wohlbefinden natürlich auch senken. Negative Interaktionen mit Mitarbeitern können zum Beispiel als große Belastung auch empfunden werden und den Stresspegel eben erhöhen.
Genau, Tara, das wurde auch bei mir in der Meta-Analyse erwähnt. Und zwar kam ja bei mir oder bei uns kam ja raus, dass eine höhere Ausprägung an Stress eben korreliert waren, also eine höhere Ausprägung an Stress von der Führungskraft war positiv korreliert mit höheren Ausprägungen von Abuse Supervision. Aber es ist eben wichtig, dass kausale Zuschreibungen mit Vorsicht eben
zu genießen sind.
So genau, wie du es gerade gesagt hast, weil es kann ja eben auch sein, dass wenn ich vermehrt destruktive Führung oder beziehungsweise Abuse Supervision zeige, dass das dann bei mir als Führungskraft zu Stress führen kann. Ja? Das heißt, es kann also eine reziproke Beziehung sein und dass eben diese kausale Begründung eben auch umgedreht werden kann.
So ist das, ja.
Das ist ja alles schön und gut, Tim, aber hast du auch vielleicht ein praktisches Beispiel, um das mal zu veranschaulichen?
Ja, klar. Es ist ja auch immer wichtig, in der Wissenschaft von der Theorie dann eben auf die Praxis zu schließen.
Ja, absolut, sehr wichtig.
Denn Theorie ist alles schön und gut, aber wir wollen ja auch, dass es sich auf die Praxis eben auswirkt. Die Erkenntnisse der Theorie sollen im besten Fall in der Praxis dann umgesetzt werden.
Sonst forschen wir ja umsonst.
Genau, das stimmt. Genau, und zwar ist es im militärischen Bereich so, dass es dort tatsächlich öfter vorkommt, dass toxische Führung eben am Start ist. Ist ja beim Militär auch kulturell wahrscheinlich so geprägt. Hier wird eben die Annahme gemacht, dass eben der ständige hohe Stress der Arbeit beim Militär eben dafür verantwortlich ist, dass es so zu diesen toxischen Führungsstilen eben kommt.
Mhm. Ja, macht Sinn. Also was wollen wir jetzt eigentlich noch sagen?
Okay, Tara, und was ist jetzt also die Botschaft im Endeffekt?
Genau, also was ist die abschließende Botschaft des Ganzen, ist eigentlich, dass der Führungsstil nicht nur das Team beeinflusst, sondern eben auch die Führungskraft selbst. Also somit wirkt es direkt auf dich als Führungskraft zurück. Die Art zu führen kann also Energie geben oder sie auch gleichzeitig rauben. Es ist also sehr, sehr wichtig, auf die Gesundheit von Führungskräften zu achten, weil es nun mal ihre Führung beeinflusst, positiv wie eben auch negativ.
Genau, und da kann man auch einfach abschließend nochmal sagen, dass es einfach eben unwahrscheinlich ist, dass Führungskräfte eben positive Führungsstile zeigen, wenn sie eben enorm unter Stress leiden und ihre Ressourcen erschöpft sind. Ja, dann ist es quasi ein automatischer Prozess, dass die Führungskräfte dann zu destruktiver Führung neigen. Genau, ganz vielleicht als Abschluss noch zu dem Thema.
Genau, wir haben dann nur noch mal eine ganz kleine bestimmte Sache, die ich noch mal ansprechen will, und zwar auf den Bezug auf die Führungsstile, die ich vorhin mal angesprochen hatte. Wisst ihr noch, ich habe doch mal gesprochen über veränderungs-beziehungsorientierte oder auch die aufgabenbezogenen Führungsstile.
Ja.
So, und da haben wir nämlich rausgefunden nach Kalusa und Kollegen, dass es eben bei der veränderungs- und beziehungsorientierten, bei den Ansätzen, bei den beiden, Vorteile hat. Denn die Erkenntnis, dass auch das passive Führen beispielsweise, wie eben diese laissez-faire Führungsstil, mit geringerem Wohlbefinden zusammenhängt, könnte eben ein Anstoß dazu sein, natürlich aktiver und bewusster sich im Ganzen hier zu engagieren. Das einfach nochmal als Abschluss hierzu.
Ja, super. Danke dir, Tara. Super, nachdem wir jetzt das so alles schön zusammengefasst haben, wie die Forschungslage gerade ist, wollen wir das natürlich jetzt nicht so stehen lassen, denn wir wollen ja auch immer was verändern.
So ist das.
Deswegen kann man sich ja auch mal fragen, wie lässt sich denn ein solches destruktives Führungsverhalten von Seiten der Führungskräfte vermeiden? Also was können denn Führungskräfte vielleicht dagegen tun, damit sie eben nicht dieses destruktive Führungsverhalten zeigen? Christina, da hast du noch einiges zu, oder?
Ja, das ist eine sehr schöne Frage, denn bevor wir die Symptome überhaupt bekämpfen können, die wir nämlich hier haben, muss man das Ganze nämlich auf Ursachenebene analysieren. Wo sind denn die Ursachen? Und da hat Tepper 2017, beziehungsweise Tepper und Kollegen haben 2017 einiges gefunden und drei große Faktoren herausgefunden. Einmal das soziale Lernen, nämlich das ist auch vorhin ein bisschen rausgeklungen, dass es auch Vorbilder auf der Arbeit gibt. Das nennt man sozusagen Trickle Down. Eine Führungskraft hat ja meistens auch eine Führungskraft über sich selbst. Mhm. Und das müsst ihr euch so vorstellen, wenn der CEO Stress hat, ihm geht es nicht gut, dann gibt er das an die nächste Führungskraft weiter, also immer eine Stufe weiter nach unten.
Ja,
und wer ist auf der letzten Stufe? Das sind unsere schönen Mitarbeiter, die wir ja vorhin hier genauer analysiert haben. Und aber nicht nur auf der Arbeit gibt es Vorbilder, denn es gibt auch in der Familie Vorbilder. Das hat, glaube ich, Tim vorhin angesprochen, die Emotionsregulation. Mhm. Und die moderiert das Ganze, ob aggressives Verhalten dann auf der Arbeit auch gezeigt wird. Wenn ich eine geringe Emotionsregulation als Führungskraft habe und sehr gestresst bin oder was auch immer, dann ist es wahrscheinlicher, dass ich das Ganze an meinen Mitarbeitern rauslasse.
Ja.
Und natürlich im Zusammenspiel damit die Organisationsnorm. Wenn das Organisationsklima feindlich ist, dann bekomme ich das Gefühl vermittelt, es ist okay, dass ich mich hier so verhalte, weil das ist halt einfach die Kultur hier. Und dann wird es halt wahrscheinlich auch eher sozusagen akzeptiert. Und da hat auch Tepper mit seinen Kollegen herausgefunden, dass die Orga-Sanktion, beziehungsweise dass man Sanktionen einrichten muss gegen solche Normen und dass es dann zu einer Abnahme von destruktivem Führungsverhalten hilft. Was auch sehr interessant war, das ist jetzt eine Frage an euch beide, es gibt auch kulturelle Unterschiede. Was würdet ihr jetzt einfach so aus dem Bauchgefühl heraus sagen? Wo wird eher destruktive Führung betrieben oder erlebt? In Amerika oder in Asien?
Also ich würde sagen eher in Asien, weil in Asien ist es ja oft so, dass es da so eine hohe Power Distance gibt.
Ja,
also
das ist ein sehr guter Punkt.
Genau, also dass die Mitarbeiter eben das sehr akzeptieren, wenn die Führungskraft eben autoritär ist, wenn sie Ansagen macht, also wenn es da einfach ein großes Machtgefälle gibt, während in den westlichen Kulturen, in den USA oder in Westeuropa, ist es ja oft so, dass diese Power Distance eben geringer ist und man da näher an der Führungskraft dran steht.
Ja, sehr schön.
Genau, dass auch diese Hierarchien sozusagen ein bisschen unterbrochen werden, dass da eher so ein bisschen auf Augenhöhe sich begegnet wird und so, das macht Sinn.
Ja, das hängt ja auch viel mit den Staatsformen zusammen, die sich da unterscheiden.
Wir kennen doch beispielsweise auch das Stichwort Empowering Leadership, das kommt ja auch ursprünglich aus Amerika, da geht es ja auch darum, eben auf Augenhöhe zu führen und eben dieses Ganze zu unterbinden, was davor eben so autoritär war.
Ja, sehr schön, ihr beiden. Auch Tara, du hast jetzt auch die perfekte Lösung sozusagen hier für das Problem dargeboten, nämlich, dass man einfach flachere Hierarchien aufbaut.
So ist es.
Also weg, wie jetzt aus Japan, was man hier halt kennt, sondern eher so, was im Westen vertreten wird. Und Tim, hast du in deiner Forschung noch was gefunden, wie man es vermeiden könnte?
Genau, also die Tara und ich, wir haben ja beide herausgestellt, dass eben Stress eben eine Ursache dafür sein kann, dass die Führungskraft solche destruktiven Führungsverhalten zeigt. Deswegen ist es wichtig, dass man, dass die Führungskraft sich eben mit dem Stress auseinandersetzt. Ja? Und da möchte ich einfach nur zwei Programme nennen, die eben Resilienz aufbauen und den Umgang mit Stress. Das ist einmal das Penn Resiliency Program von Gilham und Kollegen aus dem Jahr 1990. Und das Battlemind-Programm der Armee von Adler und Kollegen aus dem Jahr 2009. Und die beschäftigen sich eben mit dem Aufbau psychologischer und sozialer Ressourcen, damit Mitarbeiter eben Stress standhalten können.
Mhm.
Ja, Tim, du hast die sozialen Ressourcen angesprochen und tatsächlich haben auch Schünz und Schillig in ihrer Meta-Analyse in 2012 auch herausgefunden, dass soziale Unterstützung eine individuelle wichtige Ressource ist. Zum Beispiel, wenn jetzt meine Kollegen genauso betroffen sind von meiner destruktiven Führungskraft, genauso wie ich, dann kann das eben meinen Stress abmildern. Ganz im Sinne von geteiltes Leid ist halbes Leid.
Ja, super, Christina. Ja. Und ja, Leute, die Zeit drückt. Vielleicht, ja. Tara, hast du noch kurz was dazu zu sagen? Ganz ich meine, genau. Wir sind so im Gespräch.
Ja, aber wir haben gerade so einen Flow hier. Aber tatsächlich wollte ich nochmal auf die Führungskräfte zurückgehen. Denn, wie ist es denn? Also, ich habe vorhin einmal kurz genannt, die Entstigmatisierung von Stress und Belastung eben von Führungskräften aus. Also, Führungskräfte, wie wir wissen, zögern natürlich sehr oft dabei, Belastungen anzusprechen, weil sie natürlich nicht schwach wirken wollen. Sie wollen nicht als ungeeignet für ihre Rolle gelten. Es ist also sehr, sehr wichtig, im Gegenzug eine offene Kommunikation zu pflegen über Stress bei Führungskräften und diese dann zu unterstützen und das Thema letztlich zu entstigmatisieren.
Ja,
das
super.
War ein schöner Abschluss.
Also. Danke dir, Tara.
Vielen Dank. Ich danke euch.
Und dann würden wir jetzt gleich noch zum letzten Thema kommen. Und zwar, was können Mitarbeiter tun, wenn sie bemerken, dass ihre Führungskraft destruktiv führt? Und da würde ich dich nochmal fragen, Christina, was du denn herausgefunden hast, was Mitarbeiter tun können, wenn sie merken, dass ihre Führungskraft destruktiv führt?
Das ist eine sehr schöne Frage. Tatsächlich habe ich letztens erst eine Studie darüber gelesen von Mai et al. 2014. Die hat im Fokus Coping-Mechanismen von den Mitarbeitern selbst. Und zwar gibt es hier eben verschiedene Strategietypen, vier verschiedene, einmal problemfokussierte Annäherung, emotionsfokussierte Annäherung, problemfokussierte Vermeidung und emotionsfokussierte Vermeidung. Und hier kann man einfach sagen, dass extrem konfrontative oder völlig unterwürfige Reaktionen destruktives Verhalten sogar noch weiter verstärken kann. Sprich, aggressive Gegenangriffe, einfach, dass man sich jetzt zum Beispiel rächt, das ist nicht gut. Das ist auf jeden Fall keine gute Idee, auch wenn man es vielleicht intuitiv meinen würde. Zum Beispiel, ich will sie mir Zeit zahlen.
Ja, also kein Auge um Auge, Zahn um Zahn.
Nee, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Oder aber auch verdeckte Sabotage oder Rückzug, zum Beispiel auch kontraproduktives Arbeitsverhalten. Das bringt auch nichts, weil die Führungskraft es meistens eh nicht wahrnimmt. Also es wurde hier herausgefunden, was man aber stattdessen machen sollte, was tatsächlich effektiv ist und auch vielleicht eine schöne Strategie ist, sind nämlich moderat konfrontative, problemfokussierte Strategien. Also nicht irgendwie Vermeidungsverhalten zeigen, sondern tatsächlich Annäherung. Zum Beispiel durch rationale Überzeugungen oder dass man sich wieder Unterstützung sucht, an Kollegen sich wendet oder an die Personalabteilung. Ja. Denn wenn die Führungskraft diese ganzen Sachen als konstruktiv wahrnimmt, dann kann man diese destruktive Spirale durchbrechen, sofern halt keine anderen belastenden Umstände vorliegen, aber jetzt einfach mal hier
als gute Idee.
Ja, vielen Dank dir, Christina. Dann würde ich vielleicht noch ein Paper kurz erwähnen.
Ja, sehr gerne.
Genau, das ist von Harvey und Kollegen aus dem Jahr 2007. Coping with Abusive Supervision, the Neutralizing Effects of Ingratiation and Positive Effect on Negative Employee Outcomes. Und da geht es eben darum, ganz kurz zusammengefasst, dass wenn Mitarbeiter sich aktiv an der Einschmeichelung beteiligen, also sich sehr positiv gegenüber der Führungskraft verhalten und über ein hohes Maß an positivem Affekt verfügen, sie eben nicht negativ beeinflusst werden von Abuse to Supervision. Das heißt, dass sie dann weniger emotionale Erschöpfung verspüren, weniger Job-Tension und auch die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass sie kündigen.
Oh, genau.
Also
krass.
Vielleicht als Strategie für die Arbeitnehmer hier weltweit, die zuhören, ganz einfach mal vielleicht ein bisschen mehr Einschmeichelung
so
zeigen.
Ist es.
Das kann dann helfen.
Mit dem Chef, ne?
Aber natürlich wäre es eben am besten, wenn man sich als Mitarbeiter so fühlt, dass man beim Auftreten von Abuse Supervision sich halt irgendwo meldet, bei Personen, die eben die Macht dann haben, um einzugreifen.
Absolut.
Und die Führungskraft zu verwahren oder im schlimmsten Fall dann eben auch aus dem Verkehr zu ziehen.
Absolut, da kann ich gleich einmal mich hier dazu einklinken, denn Nutzung von Anlaufstellen, ganz einfach gesagt, also Unternehmen bieten das auch meistens, also an alle hier, die zuhören, wie gesagt, betroffene Mitarbeiter, die haben oft die Möglichkeit, sich entweder über eine Hotline oder beim Betriebspsychologen eventuell, wenn dieser gegeben ist, zu melden. Außerdem gibt es auch so Sachen wie Teilnahme an Trainings für Mitarbeitende, wo eben der Umgang mit destruktiver Führung ein bisschen gelehrt wird oder wo man gezeigt bekommt, wie man damit umzugehen hat. Außerdem haben wir hier eine weitere Literatur nach Boch und Kollegen von 2022, die beispielsweise auch gezielte anonyme Umfragen erstellt, die dann innerhalb eines Unternehmens gegeben werden. Also da wird so etwas wie das Arbeitsklima oder auch zum Führungsverhalten sozusagen Missstände in der Führungskultur aufgedeckt. Also vielleicht auch ganz spannend, so etwas vielleicht mal auch mitzumachen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, Leute. Ja. Ich denke, wir könnten hier noch stundenlang weitersprechen. Die Zeit ist auch schon wieder genau jetzt um.
So sieht's aus.
Deswegen bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit. Bevor wir aufhören, vielleicht noch eine kurze Auflösung vom Zitat am Anfang, dass die Tara hier, die Tara ist hier mit der Tür ins Haus gefallen. genau, möchte das jemand von euch vielleicht kurz auflösen?
Ja, also das war einfach ein Filmzitat. Und es sollte einfach demonstrieren, ich glaube, das ist auch ganz gut rübergekommen, wie hart destruktive Führung sein kann und wie sich auch Mitarbeiter fühlen, wenn sie dann, so wie Tara uns am Anfang angeschrien hat, dann auf ihre Arbeit angeschrien werden.
Genau, super. Dann die Auflösung haben wir gut jetzt hier noch eingebaut, das hätten wir fast vergessen.
Ist es, ja.
Dann bedanke ich mich bei euch.
Wir bedanken uns alle recht herzlich.
Genau.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Und bis zum nächsten Mal.
Grüße, Lies, von allen.